Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Unter dem Dach des Center Courts in Wimbledon wird dieser Podcast aufgenommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk und zu Tag, ich glaube es ist 4 gewesen jetzt, von Wimbledon 2024. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp ist heute nicht dabei, heute habe ich mir wieder tatkräftige Unterstützung geholt vom NDR, Matthias Kammann. Hallo Matthias.
Hallo Andreas.
Wir haben letztes Jahr in Australien ein paar Mal aufgenommen zusammen und das hat mir immer großen Spaß gemacht. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich dich wieder einladen.
War das nicht dieses Jahr?
Das kann auch dieses Jahr gewesen sein, ja. Wow. Ja, es war wahrscheinlich doch dieses Jahr. Ist auch egal. Auf jeden Fall sitzen wir hier tatsächlich unterm Dach des Center Courts. Der NDR hat hier eine fantastisch schöne Kabine. Und wir haben eben dem Abschied von Andy Murray beigewohnt. Die beiden, also er hat mit seinem Bruder Jamie Murray gespielt. Die beiden haben gegen Rinki Hijikata und John Pierce nochmal ein gutes Match abgeliefert, fand ich. 6-7, 4-6 verloren. Aber darum ging es am Ende gar nicht. Andy Murray hat zum zweiten Mal in seiner Karriere ein Abschiedsvideo bekommen, nach 2019 in Australien. Und jetzt ist es wohl der wirkliche Abschied, auf jeden Fall von Wimbledon. Ich glaube nicht, dass er nach diesem Abschied nochmal wiederkommt nächstes Jahr. Es war Sue Barker da, die vor 2 Jahren in Rente gegangene BBC-Journalistin, die über 20 Jahre hier die Interviews geführt hat, die Andy Murray das ein oder andere Mal zum Weinen gebracht hat und auch heute es wieder geschafft hat. Es gab ein sehr stimmungsvolles Abschiedsvideo und insgesamt hat man das Gefühl, die Geschichte ist relativ rund.
Ja, allerdings fand ich es ein bisschen komisch. Er spielt noch Mixed mit Emma Raducanu. Mhm. Und warum machen sie es nicht danach? Das hat mich ein bisschen gewundert, weil so steht er dann morgen, übermorgen, ich weiß nicht wann, wieder auf dem Platz und spielt dann einfach weiter. Es ist so ein bisschen merkwürdig. Aber wahrscheinlich war es ein bisschen kompliziert mit den, ach, jetzt wird der Platz gesprengt. Habe ich noch nie gesehen hier in der Form. Also, ja, hat mich ein bisschen gewundert, sagen wir es mal so.
Ich glaube einfach, dass er nicht nochmal den Center Court bekommen wird, sollte er nicht ins Viertel-, Halbfinale oder Finale kommen beim Mixed-Wettbewerb. Und deswegen ist das dann jetzt so gemacht worden, dass man den Abschied quasi vorgezogen hat. Andy Murray, 2-mal Wimbledon-Sieger 2013 und 2016, hier Olympia gewonnen und einer der ganz großen quasi zeitgleich mit Nadal, mit Federer und Djokovic 3 Grand-Slam-Titel geholt, ATP-WM gewonnen, Olympiasieger 2-mal geworden. Die Karriere ist ganz anständig, möchte man sagen.
Ja, ich glaube, viel mehr ging nicht. Und in der Zeit mit diesen 3 Gegnern so viel zu gewinnen, ist schon irre.
Auch lange Weltranglisten-Erster gewesen.
Ja, und was er eben auch für das britische Tennis bedeutet hat, das hat man heute eben auch gesehen. Da ist ja Tim Henman auch dabei gewesen. Der war da vorher die schillernde Figur, aber das hat er ja doch maximal getoppt. Schillernd, der Einzige, der ein bisschen das Wasser reichen kann, ist Fred Perry, aber das ist schon ein bisschen her, ne?
Ja, das ist schon ein bisschen her. Ich erinnere mich da auch nur ganz dunkel dran an die Fred Perry aktiven Zeiten. Ja, Andy Murray hat seinen Abschied ja schon vor längerer Zeit eigentlich bekannt gegeben. Er hat gesagt, ich möchte schon gerne noch Olympia spielen. Vielleicht überlegt er sich sogar heute nochmal, aber er ist jetzt heute, kamen die Nominierungen und die Entry-Lists raus für Olympia, die endgültigen. Da ist er auf jeden Fall dabei und und er wird dann auch nochmal Mixed spielen, glaube ich, oder Doppel, ich weiß es jetzt nicht, auf jeden Fall, er wird in Wimbledon, in Paris dann nochmal dabei sein und Andy Murray war hier die große Geschichte, alle haben darauf gewartet, es wurde auf dem Center Court dieser Court beendet heute und der Abschied ist vollzogen worden und damit kommen wir zum Sportlichen und das ist heute eine ganze Menge gewesen und wir fangen an mit Alexander Zverev, der heute seine zweite Runde bestritten hat gegen Marcus Giron. Vorher wurde gesagt, ja, Marcus Giron kann durchaus ein unangenehmer Gegner sein. Letztes Jahr in Australien haben die beiden gegeneinander gespielt. 2 Sätze war es da damals sehr, sehr eng. Zverev hätte mit 0-2-Sätzen in Rückstand geraten können und hat dann in 4 Sätzen gewonnen. Jetzt dieses Jahr hat er von Anfang an auf die Tube gedrückt. 6-2, 6-1, 6-4. Das war eine hochkonzentrierte und wirklich starke Leistung von Zverev.
Ja, ich hatte Mitte des 3. Satzes auf einmal die Sorge, dass er es jetzt doch ein bisschen schleifen lässt. Da war er nicht mehr so konzentriert. Da hat er auf einmal Fehler gemacht, die er über 1 Stunde und 20 Minuten nicht gemacht hat. Aber hat sich dann doch nochmal zusammengerissen und hat 2 Spiele dann in Folge sehr souverän gewonnen zum 6-4 in dem 3. Satz. Das war alles parallel zu dieser Feier um Andy Murray, fand ich irgendwie auch ein bisschen skurril, weil ich musste mich im Radio darauf konzentrieren, über Zverev zu sprechen, während hier Andy Murray verabschiedet wurde. Da sieht man auch, dass wir auch in unterschiedlichen Welten leben. In Deutschland ist Andy Murray sicherlich auch bekannt, aber eben auch nicht so eine Größe wie andere. die man dann auch hochleben lassen würde. Ja, aber Alexander Zverev hat mich total beeindruckt. Ich habe es eben zu Ina gesagt, unserer Kollegin. Ich habe das Gefühl, das ist der, der in den ersten zwei Runden am souveränsten war. Auch wenn Marcus Giron und auch in seiner ersten Runde die Gegner jetzt nicht so waren, dass sie ein echter Maßstab waren. Anders als bei Sinner gegen Berrettini vielleicht. Aber auch andere haben sich sehr viel schwerer getan als Zverev.
Er hatte ja in den letzten Jahren häufiger auch Spiele, wo er auch gegen Spieler gespielt hat, die nicht unbedingt sein Maßstab sein sollten und dann sich über drei Stunden in irgendeinen kleinen Hinterhoffight dann verwickeln lassen. Und das hat er heute nicht gemacht. Er hat wirklich sehr konzentriert von der ersten Sekunde an gespielt. Du hast es angesprochen, im dritten Satz gab es ja vielleicht auch so eine kleine Konzentrationslücke. Er ist einfach nicht wirklich gefordert worden. Schrägstrich, er hat Marcus Giron sofort die Luft aus den Reifen gelassen und das war am Ende dann ja entscheidend dafür, dass Giron hier eigentlich nur hinterhergelaufen ist. Und ich weiß gar nicht, hat er einen Breakball abwehren müssen? Ich glaube nicht, dass er heute einen Breakball gegen sich hatte, Alexander Zverev. Auf jeden Fall hat er hier hoch souverän mit 6:2, 6:1, 6:4 gewonnen und hat die ersten zwei Runden, auch Roberto Carvalho Baena in der ersten Runde, im Schongang überstanden. Und wir haben jetzt eigentlich eine komplette Woche darüber gesprochen, ja, Jack Draper, das wird der ganz große Test dann in der dritten Runde für Alexander Zverev. Und Jack Draper hat so gut gespielt und er ist die neue Nummer 1 in Großbritannien. Er ist der legitime Nachfolger von Andy Murray. Ist er noch nicht. Er kann es vielleicht werden, er ist es auf jeden Fall noch nicht, weil er hat heute von Cameron Norrie, seinem Landsmann, eine ganz kleine Lehrstunde bekommen. Cameron Norrie, der hier auch schon mal im Halbfinale stand, gewann mit 7:6, 6:4 und 7:6. Und eine Statistik ist mir sowas von ins Auge gestochen. Nach zwei Sätzen hatte Jack Draper nach seinem ersten Aufschlag 90% der Punkte gemacht, nach seinem zweiten Aufschlag keine 20%. Und das war am Ende dann dafür entscheidend. Er hat seinen Aufschlag durchgebracht, aber wenn es im Tiebreak dann in den zweiten Aufschlag ging, dann hat er diese Punkte nicht gemacht. Und Cameron Norrie hat seinen Aufschlag immer sicher durchgebracht und hat am Ende hier verdient gewonnen. Und das war, da hat der ältere Mann dem jungen Mann nochmal die Grenzen aufgezeigt.
Ja, aber man muss ja auch sagen, dass Cameron Norrie hier vor zwei Jahren im Halbfinale war. Also der hat ja auch schon einige Erfolge gefeiert. Der ist ja auch ein ebenso wie Draper Linkshänder. Das mögen die Linkshänder ja normalerweise nicht, gerade die Jüngeren. Die Älteren haben sich schon dran gewöhnt. Und ich weiß nicht, ob die schon so häufig gegeneinander gespielt haben. Ich habe jetzt das Head-to-Head nicht im Kopf. Aber ist immer blöd, das hinterher zu sagen, aber ich habe in meiner Liste Cameron Norrie als Gegner von Zverev in der dritten Runde stehen gehabt, weil ich glaubte, auch wenn der jetzt ein bisschen Probleme hatte die letzte Zeit, dass der hier auf Rasen in Wimbledon vielleicht noch der bessere ist.
13:0 steht die Bilanz jetzt zwischen den beiden und Draper hat noch keinen einzigen Satz gewonnen gegen Cameron Norrie. Und
hätte ich das gewusst, hätte ich das sowieso gesagt.
Zwei Linkshänder gegeneinander und das ist tatsächlich eine Geschichte, die Jack Draper in diesem Fall nicht gut gepasst hat. Er hat mit seinem Aufschlag gepunktet. Allerdings musste der Erste kommen und der kam zu selten und wenn der Zweite kam, dann hatte er große Probleme. Cameron Norrie also in der zweiten Runde gegen Alexander Zverev. Das Head-to-Head steht 5:0 für Zverev und in der dritten Runde. Das Head-to-Head steht 5:0 für Alexander Zverev. Viermal in zwei Sätzen klar gewonnen und dann ein Match, was wir zusammen gesehen haben.
Genau.
In Australien dieses Jahr mit 10:3, glaube ich, im Match-Tiebreak für Alexander Zverev. Das war eine ganz enge Nummer. Ich glaube allerdings, also momentan ist für mich Alexander Zverev der klare Favorit, auch weil er gegen Linkshänder extrem gut spielt. Hat zum letzten Mal oder das letzte Mal, als er verloren hat gegen einen Linkshänder, das war letztes Jahr in Trier im Davis Cup gegen Marc-Andrea Hüßler. Da hat er zum letzten Mal gegen einen Linkshänder verloren und das war kurz nach seiner Verletzung. Ich glaube im Moment, dass er der große Favorit ist, hier das Achtelfinale zu erreichen.
Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt bisher nicht anders vorstellen. Er hat ja auch in seinen Pressekonferenzen und Gesprächen gesagt, woran er gearbeitet hat. Und man sieht das total. Ja. Er hat einfach dran gearbeitet, auf schnellen Belegen wie auf Rasen seine Vorhand zu verbessern. Mhm. Das war immer sein großes Problem. Und das haben wir heute gesehen, wie der seine Vorhand reingefeuert hat und immer dem Ball entgegengegangen ist, ihn nicht fallen lassen hat. Und das hat einfach dazu geführt, dass er seinem Gegner überhaupt keine Luft gelassen hat. Und Cameron Norrie ist, glaube ich, schon noch ein etwas anderes Kaliber, gerade auch hier vor der Home Crowd. Aber ich kann mir das im Moment auch kaum vorstellen, dass Zverev sich von ihm bremsen lässt, dann eher von dem in der nächsten Runde. wenn es denn so weit kommt.
Ja, da werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber Cameron Norrie hat ja so ein wirklich einzigartiges Spiel dadurch, dass er mit seiner Rückhand quasi gar keinen Schnitt auf den Ball bringt und mit der Vorhand dann mit den größten Spin unter den Top-Profis. Und das ist eine Geschichte, die nicht leicht zu handeln ist für so manchen. Für Alexander Zverev war es in den 5 Duellen bislang immer leicht zu handeln. Und jetzt werden wir es sehen am Samstag. Vielleicht sogar parallel dann zum Spiel der Engländer bei der Europameisterschaft gegen die Schweiz. Auf dem Court 1 haben jetzt gerade noch Leyla Fernandes und Caroline Wozniacki ihr Match oder setzen ihr Match jetzt fort, weil es soll morgen und übermorgen sehr viel regnen und sie wollen unbedingt noch diese zweite Runde zu Ende bringen.
Deswegen, da frage ich mich, mussten die gefragt werden, ob sie das machen?
Ja, sie mussten gefragt, ja, ne? Also wurden gefragt und sie waren eigentlich nicht damit einverstanden, aber der Oberschiedsrichter hat dann gesagt, ja, Leute, es wird die nächsten 2 Tage aber nicht besser für euch hier auf diesem Platz. Und morgen dann den Center Court oder den Court 1 zu bekommen, das ist noch nicht so ganz sicher und deswegen mussten sie sich...
Ist auch die einzige Partie so ein bisschen im gesamten Feld, die nicht zu Ende gebracht worden ist.
Genau. Also Caroline Wozniacki und Leyla Fernandes hier nebenher. Vielleicht kriegen wir es zum Ende des Podcasts noch das Ergebnis mit rein. Lass uns über einen Spieler sprechen, den du eben schon erwähnt hast. Das ist nämlich Taylor Fritz. Der hat heute gegen Arthur Rinderknecht mit 6:3, 6:4, 3:6 und 6:4 gewonnen. Die haben eine Historie. Letztes Jahr bei den French Open hatte Arthur Rinderknecht vorher so ein bisschen die Massen aufgeheizt, hat gesagt, hier, ich brauche die Leute hier und Taylor Fritz wird ein Hexenkessel hier bekommen. Taylor Fritz hatte dann gewonnen und hatte dann so den Finger an den Mund gelegt und das Publikum zum Schweigen aufgefordert, ist damals ausgebuht worden. Und dann hat Rinderknecht heute oder in der Pressekonferenz nach seiner ersten Runde gesagt, ja, es wird dieses Mal deutlich leiser sein, die Zuschauer sind zwar nicht auf meiner Seite, aber er soll schon mal kommen. Und Fritz hat heute in der Pressekonferenz hinterher gesagt, als ich das gehört habe, wusste ich, das Spiel ist jetzt schon vorbei, den werde ich besiegen. Und hat dann Arthur Rinderknecht beim Handshake hat er gesagt, habt einen schönen Trip nach Hause, habt einen schönen Flug nach Hause. So richtig die guten Vibes sind da nicht zwischen den beiden, aber Fritz hier mit 2 überzeugenden Leistungen gegen Chris O'Connell und jetzt gegen Rinderknecht in der 3. Runde könnte der Achtelfinalgegner von Alexander Zverev sein, falls die beiden dann gewinnen.
Ja, und da hat er ja auch was zu gesagt, dass er mit denen, die von der Grundlinie spielen, hat er eigentlich kein Problem auf diesem Belag, sondern eher gegen die aufschlagen, wie Berrettini, wie Hurkacz und Fritz gehört dazu.
Ja, sein Return ist halt einfach noch nicht Weltklasse. Und ja. Das könnte das große Problem dann für Taylor Fritz werden. Aber wir schauen schon zu weit voraus. Auf jeden Fall hat er hier 2 gute Leistungen gebracht und steht verdient in der 3. Runde.
Ja. Sind ja auch nicht alle anderen, die favorisiert sind, weitergekommen.
Nee,
Hurkacz, Tsitsipas und so weiter.
Die wollte ich gleich noch ansprechen. Fritz spielt jetzt gegen Alejandro Tabilo. Der hat heute auf dem Court 14 ein sehr stimmungsvolles Duell gehabt gegen Flavio Cobolli. 7-6, 7-6, 4-6, 4-6, 6-4. Es war eine richtig große Delegation an chilenischen Fans dort. Es ist ein Court, wo 400 Leute, vielleicht 500 Leute Platz finden. Und Tabilo hat aber beste Unterstützung bekommen, steht jetzt in der 3. Runde. Und der Mallorca-Sieger nach wie vor extrem gut drauf. Emil Roussevori hat gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen. 7-6, 7-6, 3-6, 6-3. Und wahrscheinlich war der Knackpunkt der zweite Satz, der Tiebreak des zweiten Satzes. 12-10 ging der an den Finnen und damit hatte das Match dann gewonnen. Bei Tsitsipas wurde heute wieder die ganz große Schwäche, die Rückhand aber so richtig mal von Roussevori freiggelegt.
Er hat das sogar immer angedeutet. Ich habe das nur so mit halbem Auge gesehen, aber er hat immer wieder Trockenübungen gemacht mit seiner Rückhand und hat im Grunde eigentlich sich selbst aufgezeigt, dass die nicht ausreicht hier, auf dem Belag schon gar nicht. Auf Sand geht es vielleicht, aber auf Rasen reicht die einfach nicht aus und da kommt man ja immer wieder auf das, was andere so sagen und Zverev hat es auch gesagt, angesprochen auf einhändige Rückhand, beidhändige Rückhand. Das Spiel ist zu schnell geworden für eine einhändige Rückhand und gerade auf schnellen Hartplätzen und auf Rasen und deshalb ist er froh, dass er damals den Schläger seines Bruders bekommen hat, als er ganz klein war. Der war so schwer, dass er es nur mit 2 Händen tragen konnte, das Teil. Ja, hat sich durchgezogen, hat geholfen. Und Tsitsipas leidet drunter.
Ja, Tsitsipas leidet tatsächlich drunter. Letztes Jahr ist er gegen Chris Eubanks hier ausgeschieden. Jetzt schon in der 2. Runde gegen Emil Roussevori, der hier wirklich eine starke Partie geliefert hat und sehr nervenstark gespielt hat. Jetzt trifft er auf Giovanni
Mbic. Lass mich kurz mal einhaken. Wie kommt das eigentlich? Emil Roussevori und Otto Wirtan Was sind das für Namen?
Weiß ich nicht. Vielleicht sind das alles Astrid Lindgren-Fans. Ja, Emil Roussevori, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Roussevori trifft jetzt auf Giovanni Mpeci Perica. Der Lucky Loser hat hier gegen Yoshihito Nishioka in 73 Minuten mit 27 Assen 6-4, 6-1, 6-2 gewonnen. Und der dürfte für Roussevori auch eine große Nummer sein, weil Mpeci Perica ist hier mit seinem Aufschlag extrem gefährlich, auch wenn ich ihn in der Quali gesehen
Wieso
habe.
Wieso hat er in der Quali verloren, frage ich mich.
Ja, und er war schwach. Ich hab anderthalb Sätze von ihm gesehen im Quali-Finale gegen Maxime Janvier und das war wirklich eine schwache Leistung von ihm und da habe ich auch nicht damit gerechnet, dass er als Lucky Loser hier durchkommt. Allerdings Sebastian Korda hat er mit knapp 50 Assen vom Feld geschlagen jetzt hier gegen Nishioka, der zwischendurch bemitleidenswert unterlegen war. Dann in 73 Minuten dann vom Platz geschossen. Tja, das ist also wirklich eine große Nummer. Und Mpeci Perica, für den muss dieser Weg hier noch nicht zu Ende sein, weil dort oben ist jetzt Lorenzo Musetti. Der hat heute in 5 Sätzen gegen Luciano Darderi gewonnen, 6-4 im 5. Und der trifft jetzt in der 3. Runde auf Francisco Comesaña. Der hat gegen Adam Walton im Match-Tiebreak 10-8 gewonnen. Comesaña aus Argentinien hat vorher noch nie ein Rasenmatch in Wimbledon bestritten und es steht jetzt hier in der 3. Runde. Arthur Fies, der hat gegen Hubert Hurkacz gewonnen und das war eine ganz bittere Geschichte. Es war ein tolles Match. Ja, es waren viele kurze Ballwechsel. Ja, wir wissen, dass Hubert Hurkacz wahrscheinlich den besten Aufschlag der Welt hat und dass die Ballwechsel nicht vielleicht so groß werden, aber es war ein sehr stimmungsvolles Match und es wurde beendet im Tiebreak des 4. Satzes beim Stand von 8-7 quasi. Da geht Hurkacz nach vorne, will einen Volley spielen, macht einen quasi Bäckerhecht und greift sich danach sofort ans Knie, verliert den Punkt und beim Matchball musste er tatsächlich
aufgeben. Er
gewinnt
den Punkt.
Er gewinnt den Punkt, genau.
Weil er mich am Boden liegend hat Fies den Ball an die Netzkante geschoben. Genau. Da habe ich gedacht, wow.
Hat den Punkt gewonnen, musste dann ein Medical Timeout nehmen, hat die nächsten beiden Punkte verloren und gab dann beim Matchball von Fies auf. Ich hoffe sehr, dass es keine schwerere Verletzung ist, weil er möchte gerne in bei Olympia Mixed mit Iga Świątek spielen. Bis dahin, es wäre vielleicht auch so verloren gegangen gegen Fies, aber trotzdem so möchte man dann ja auch nicht verlieren, / gewinnen aus Sicht von Fies.
Naja, aber ich weiß nicht, das wäre wahrscheinlich ein extra Podcast, aber 6 Franzosen sind jetzt in der 3. Runde. Was ist da los? Das fragt man sich. Wenn ich das so sehe, wie die so spielen, die Art und Weise, dann frage ich mich manchmal, warum ist das eigentlich in Deutschland nicht möglich? Ich sehe da nicht ansatzweise solche Spielertypen, die in der Form, in diesem Selbstbewusstsein da rangehen, mit diesem Tempo auch da reingehen. Daniel Altmaier haben wir heute noch gesehen aus deutscher Sicht, ist aber auch schon 25 und kann da meines Erachtens nicht mithalten mit denen, wenn ich das so sehe. Und da bin ich schon ein bisschen erstaunt, was die da für eine Breite haben vor allem.
Das haben sie tatsächlich, aber da kommen wir dann auch wieder zurück auf die Voraussetzungen und dass in Frankreich jede Woche ein Future-Turnier stattfindet, jede Woche ein Challenger-Turnier stattfindet und dass die Möglichkeiten, dass die wirklich extrem sind für die französischen Spieler und für die französischen Nachwuchsspieler. Und das ist eine Geschichte, die immer wieder betont wird. Altmaier übrigens heute gegen Denis Shapovalov mit 6-4 im 5. Satz ausgeschieden. Ganz knappe Geschichte war das. Das Break, was er gleich am Anfang des 5. Satzes kassiert hat, das hat Shapovalov dann transportiert, um am Ende mit 6-4 zu gewinnen. Luca Puy.
Lass mich da kurz einhaken. Mhm. Das war ein Match der Toilettenpausen. Als die erste Toilettenpause anstand, hatte Shapovalov 2 Sätze gewonnen. Die dauerte ewig.
Ja.
12 Minuten, glaube ich. Und danach hat Shapovalov für eine Stunde keinen Ball getroffen.
Ja.
Ja. Und dann macht Shapovalov die Toilettenpause nach dem 4. Satz. Und dann spielt Altmaier ein erstes Spiel bei eigenem Aufschlag, dass er zu 0 verliert.
Ja, das war wirklich schwach.
Genauso. Kein Ball trifft. Danach hat er wieder ganz normal gespielt. Es war wirklich zweimal geprägt von dieser Pause. Es war schon bitter.
Also Altmaier in der 2. Runde ausgeschieden. Luca Puy, wo wir gerade bei den französischen Spielern sind, ist in die 3. Runde. Thanasi Kokkinakis musste aufgeben, ist auch weggerutscht, ist ganz übel weggerutscht und musste dann aufgeben im 3. Satz. Alex de Minaur ist der Gegner von Luca Puy. Der hat heute in 3 Sätzen gegen Raum Munar gewonnen. Holger Rune in 4 Sätzen gegen Thiago Saibutsch-Wilsch. Weiter trifft auf den nächsten Franzosen, Quentin Alice. Der hat heute in 5 Sätzen gegen Karen Khachanov gewonnen und war 78 Mal am Netz. Das ist eine Eine große Geschichte.
Das ist gut, ja. Ich habe keinen einzigen Ballwechsel davon sehen können.
Quentin Alice nimmt dieses Rasenspiel dann auch so an und sagt, okay, dann muss ich halt nach vorne. Das war eine starke Geschichte von ihm. Alexei Popperin hat sich in fünf knappen Sätzen gegen Thomas Martin Echeverry durchgesetzt und trifft jetzt, und da müssen wir auch nochmal gerade drüber sprechen, auf Novak Djokovic. Der hat heute gegen Jacob Fernley aus Schottland gespielt. Hat gewonnen, aber nur in 4 Sätzen. 6-3, 6-4, 5-7, 7-5. Zwischendurch war Djokovic ein bisschen grumpy. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Matches sind ihm früher auch nach Verletzungen nicht widerfahren. Dass er nochmal in den 4. Satz musste, dass es zwischendurch sogar aussah, als würde es in den 5. Satz gehen müssen. Er hat nicht die 100%ige Souveränität.
Nee, ich hatte persönlich das Gefühl, dass er auch nicht fit ist, also wirklich nicht fit ist, dass er sehr mit dem Knie zu tun hat. Er hat hinterher im Interview gesagt, nö, er hat sich eigentlich ganz gut gefühlt, er will jetzt hier keine Ausreden anführen. Es war eher der Twirling Wind, der ihn total gestört hat, aber ich finde, es war offensichtlich, dass er nicht komplett bei Kräften war, dass er sein Knie immer wieder gespürt hat. Du siehst es einfach daran, dass er nicht alles ausläuft, was er sonst ausläuft oder ausrutscht sogar. Ne? Das macht er jetzt im Moment nicht. Ich glaube, er hat auch gedacht, gegen den brauche ich das nicht. Der war aber extrem gut, erstaunlich gut. Und wenn das ein ernsthafter Gegner ist, wir hatten ja vorher darüber gesprochen, was für eine, in Anführungsstrichen, einfache Auslosung er hat, zumindest in den ersten 2 Runden. Jetzt mit Popperin wird das aber eine andere Angelegenheit auf Rasen.
Ja, Popperin wird für ihn zur Prüfung und das wird für ihn zu einer richtig harten Prüfung. Ich habe gedacht, ja, er hat noch eine Woche Zeit, um sich zu regenerieren. Aber nach so einem Spiel wie heute gegen Jacob Fernley, da bin ich dann auch nicht ganz so zuversichtlich, was seine Chancen angeht für die nächsten Runden. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich jetzt in den nächsten Tagen erholt, was er macht in den nächsten Tagen. Aber das war schon so ein kleines Alarmzeichen, da heute fast in den 5. gehen zu müssen. Er wirkt so ein bisschen als der Elder Statesman dann in den Interviews und sagt, ja, die Zuschauer hätten das schon gerne gesehen, wenn ich in den 5. gegangen wäre, aber ich hatte da was dagegen. Aber ich glaube, so ein bisschen ist da die Unsicherheit auch da bei ihm.
Ja, diesen Eindruck habe ich auch.
Ja. Novak Djokovic steht allerdings trotzdem in der 3. Runde. Lass uns auch noch ein bisschen über die Frauen sprechen, die halt heute auch die 3. Runde quasi komplettiert haben. Momentan spielen noch Caroline Wozniacki und Leyla Fernandes. Iga Świątek gegen Petra Martic heute 6-4, 6-3. Świątek auf dem Sandplatz hätte sie wahrscheinlich 6-1, 6-0 gewonnen. Hier gewinnt sie 6-4, 6-3 und sie wirkt auch nicht immer zu 100% wie die Dominatorin auf Sand. Und trotzdem, jetzt will ich erstmal sehen, dass sie geschlagen wird.
Ja, es ist so klassisch, auch in dem Match gewesen, wenn sie es brauchte, hat sie es gehabt. Mhm. Und das ist ja das, was so viele auszeichnet, wenn sie in einer Spitze stehen. In dem Moment, ja, machen sie den Punkt und das hat sie auch getan. Und das ist auch eben noch keine Gegnerin, die ihr wirklich gefährlich werden kann. Ich habe jetzt gar nicht so genau im Blick, was sie als nächstes erwartet.
Putintseva,
ein absoluter Giftzwerg, auch heute wieder. Die war schon wieder auf 180 nach dem ersten verlorenen Spiel. Das kam ja erst im 2. Satz und dann war die schon wieder auf Zinne. Mhm. Bei der weiß ich nicht, das wird auch nicht reichen, aber dann Jelena Ostapenko würde ich sehr warnen.
Das ist eine Gegnerin, die Iga Świątek auf allen Belägen gefährlich werden kann, weil sie ihr keinen Rhythmus gibt, weil sie sofort auf den Winner geht und vor allen Dingen die trifft im Moment. Sie hat in der ersten Runde gegen Ala Tomljanovic extrem gut gespielt, 6-1, 6-2. Jetzt heute gegen Daria Sniguer im Duell der Ex-Wimbledon-Juniorinnen. Ostapenko hat 2014 gewonnen, Sniguer hat 2019 gewonnen, Jelena Ostapenko mit 6-3 und 6-0 gewonnen. Trifft jetzt auf Bernarda Parra, das ist keine einfache Aufgabe für sie. Bernarda Parra hat sich heute gegen Caroline Garcia durchgesetzt in 3 Sätzen, aber Ostapenko gegen Świątek. Wenn es einen Tennisgott gibt, dann möchte ich bitte dieses Match dann haben am Montag. Das möchte ich gerne haben. Das wäre wirklich, wirklich, glaube ich, eine richtig große Geschichte. Julia Putintseva, ein Wort noch gerade zu ihr. Sie hat gegen Angelique Kerber gut ausgesehen. Sie sah heute auch 2 Sätze lang gegen Katerina Siniakova gut aus. Im 2. Satz hat Siniakova sich extrem gewehrt und hat den Satz dann gewonnen. Es gab eine sehr schöne Situation, wo Putintseva versucht hat, den Schläger über dem Knie zu zerbrechen und dabei kläglich gescheitert ist. und hat dann nach dem Verlust des zweiten Satzes einmal ihren Trainer durchbeleidigt. Das war dann auch immer sehr, also es ist schon immer sehr lustig mit anzusehen. Es ist auf eine andere Art und Weise als Andrei Rublev zum Beispiel, aber das ist schon, also als Trainer gibt man bei manchen Spielerinnen und Spielern an der Garderobe auch so ein kleines bisschen seine Würde ab, habe ich das Gefühl.
Hm. Na gut, das wissen wir ja von Andrei Medvedev, wollte ich gerade sagen.
So.
Daniel Medvedev. Ich bin immer wieder bei Andrei, ich weiß es auch nicht.
ja, der hat mal 2-0 Sätze gegen Andrew Agassi im French Open Finale geführt.
Ja, hat zweimal in Hamburg gewonnen, das weiß ich noch.
Daniel Collins ist weiter, hat gegen Dalma Galfi gewonnen mit 6-3, 6-4. Da habe ich leider nichts von gesehen. Trifft jetzt auf Beatrice Haddad-Meyer. Die hat heute beim Stand von 13-0 den Handschlag von ihrer Gegnerin Camila Osorio bekommen. Osorio musste aufgeben. Barbora Krejčíková setzt sich wieder durch gegen Katie Wodinets heute. 7-6, 7-6. Die hat schon in der ersten Runde schwer schuften müssen gegen Veronika Kudermetova, 7-5 im dritten. Trifft jetzt auf Jessica Buzas-Manero. Jessica Buzas-Manero ist die, die Lauri McNeil abgelöst hat, als die eine Titelverteidigerin in der ersten Runde aus dem Turnier genommen hat. Lauri McNeil, ja 1994 die Gegnerin von Steffi Graf, als die als Titelverteidigerin ausgeschieden war. Und Buzas-Manero hat heute gegen Christina Buchscher gewonnen mit 7-6, 6-3. Lass uns über Elena Rybakina und Laura Siegemund sprechen. Die haben heute in drei Sätzen eine Drittrundenspielerin ausgemacht. Und das ist am Ende Rybakina mit 6-3, 3-6 und 6-3. Aber Laura Siegemund hat hier einen schweren Kampf angeboten.
Ja, ich fand das wirklich beeindruckend. Das war das, was man sich von vielen Spielern oder Spielerinnen wünschen würde, wenn sie eigentlich wissen, dass sie unterlegen sind. Sie hat einen Plan gehabt. Sie hat Ideen gehabt, wie sie gegen die spielt. Sie hatte schon vorwege erzählt, dass sie tatsächlich, ohne Ironie, die Vorhand, den Vorhandslice von Tatjana Maria, großartig findet und den versucht zu kopieren. Das hat sie gemacht. Sie hat kurz gespielt, sie hat hoch gespielt, sie hat lang gespielt, sie hat auch mal schnell gespielt, sie hat alles gemischt und hat so versucht, die Rybakina aus dem Rhythmus zu bringen. Hat es auch häufig geschafft, hat die auch häufiger mal ans Netz gelockt und da ist sie nicht besonders gut, wie wir wissen. Und trotzdem, am Ende ist die Power einfach zu groß. Mhm. Sie hält das dann nicht über 2,5 Stunden durch oder 2 Stunden durch. Trotzdem, mir hat das total gut gefallen, wie sie diesen Kampf angenommen hat. Das würde ich mir halt manchmal von der anderen, die deutlich mehr Möglichkeiten hätte, wünschen, dass sie einfach strategisch, taktisch besser spielt, cleverer spielt. Zu Jule kommen wir gleich noch.
Laura Siegemund, was ich halt auch finde, ist, dass sie nicht versucht, zu 100% immer den gleichen Ball zu spielen. Was sie wirklich schafft, ist, ihre Gegnerinnen zu nerven. Sie hat ja auch Netzangriffe dabei, sie spielt zwischendurch Surf and Volley, sie versucht mit Slices ans Netz zu kommen. Das ist halt einfach ein Mittel, um Gegnerinnen keinen Rhythmus zu geben und selber, ja, sie spielt disruptiv. Also es ist halt wirklich so und das ist im besten Sinne des Wortes, ist das Erfolgversprechen. Und wir haben mit ihr länger gesprochen nach der ersten Runde und sie hat gesagt, ja, mein Turnierplan ist jetzt auf Doppel ausgelegt. Ich bin aber froh, dass ich mit meinem jetzt schon etwas geschundenen Körper dann immer noch jetzt so viel trainieren kann. Sie hatte mehrere Knie-OPs und hatte eigentlich geglaubt, dass die Trainingsumfänge nicht mehr funktionieren würden in dem Fall. Und das schafft sie jetzt wohl und sei darüber wirklich glücklich. Und deswegen kann sie so viele Turniere dann auch noch im Einzel mitnehmen. Wie gesagt, der Turnierplan ist jetzt auf Doppel ausgelegt. Sie spielt ja mit Barbora Krejčíková. Und trotzdem versucht sie es immer wieder. Und sie steht bombensicher momentan in den Top 100. Und von einer Spielerin wie Laura Siegemund, das ist einfach wirklich eine starke Leistung. Das muss man einfach mal so neidlos anerkennen. Rybakina wartet auf ihre Gegnerin. Da hat gerade Leyla Fernandes das 5-4 gemacht gegen Caroline Wozniacki. Anna Kalinska ja ist weiter gegen Marie Buskova hat sie gewonnen mit 6-4, 6-1. Trifft jetzt auf Ludmila Samsonova. 6-3, 6-3 Siegerin gegen Ilina Avanesyan. Samsonova gegen Kalinska ja könnte ein wirklich interessantes Duell werden. Samsonova ist eine Rasenspezialistin. Kalinska ja hat sich hier auf dem Rasen bislang sehr gut gezeigt und steht zu Recht dann auch in der dritten Runde. Ontscha Böhr gewinnt gegen Robin Montgomery mit 6-1 und 7-5 und trifft jetzt auf Elena Svitolina. Die hat heute gegen Jule Niemeyer 6-3, 6-4 gewonnen. Wir waren relativ begeistert von Jule Niemeyer nach deren erster Runde. Da hat sie wirklich extrem gut gespielt gegen Viktoria Golubic. Heute hat sie sich von Svitolina, meine ich, den Schneid abkaufen lassen. Svitolina ist eine super Defensivspielerin und da muss man vielleicht den einen Ball mehr noch reinschlagen. Und das hat meiner Meinung nach Julie Niemeyer nicht geschafft, hat sehr viele Fehler gemacht und war heute weit davon entfernt von der Form von vorgestern.
Wie hast du es gesehen? Ist auch eine bessere Gegnerin, muss man auch ganz klar sagen. Ist so, aber das meinte ich eben mit der Strategie. Sie hat keine Strategie, beziehungsweise ihre einzige Strategie ist, so schnell wie möglich einen Punkt zu beenden mit einem schnellen Schlag. Sie hat nicht ein einziges Mal einen Ball, der mit ein bisschen Spin über das Netz fliegt, der mal sicher im Feld ist, der ihr auch die Möglichkeit gibt, wieder in eine gute Position zu kommen. Sie ist aus jeder Ecke versucht, einen schnellen Schlag zu machen. Das führt natürlich dazu, wenn du eine gute Defensivspielerin hast, die das sieht und die dann sozusagen das offene Feld nutzen kann. Und sie muss einfach mit ihrem Spiel, riskiert sie so dermaßen viel. Das kann nur an sehr guten Tagen funktionieren. Und ich frage mich tatsächlich, also was macht ein Trainer mit ihr? Woran arbeiten die? Sie hat erzählt am Aufschlag.
Und an der Vorhand.
Ja, ich glaube, man muss an der Strategie arbeiten.
Ich glaube,
weil die Schläge kann sie alle.
Also ich bin weit davon entfernt, Widerworte zu geben hier. Gerade,
das finde ich ja gut.
Aber ich möchte dir ein kleines bisschen widersprechen.
Ach.
Gerade bei diesem Match heute von Julie Niemeyer gegen Elina Svitolina. Ich fand, sie hat zwischendurch, und da sind wir auf einer Seite, etwas kopflos gespielt. Aber die Kopflosigkeit rührte meiner Meinung nach daraus, dass sie von Svitolina einfach fast jeden Ball wieder zurückbekommen hat und dass sie vielleicht auch so ein bisschen den Druck gespürt hat, ich muss jetzt was Außergewöhnliches machen, um den Punkt zu machen. Und dann ist sie auf diese Unmöglichen gegangen. Und das war meiner Meinung nach der Grund, warum das heute nicht geklappt hat für Julie Niemeyer.
Ich habe Julie Niemeyer in Berlin gesehen, gegen Noskova. Mhm. Und ich habe sie gesehen in Bad Homburg gegen Badosa. War genau das Gleiche. Sie hat einen Satz gegen Badosa super gespielt, den hat sie auch glatt gewonnen und danach ging alles nur irgendwo hin, aber nicht mehr ins Feld. Und dann geht es 1-2 oder 2-1 aus und gegen Noskova war es ein bisschen ähnlich.
Aber ich glaube, also.
Es ist einfach.
Für mich ist das Glas halb voll.
Was denn?
Für mich ist das Glas halb voll.
Ja, das ist halt schön.
Also da bin ich.
Für mich ist das, wenn ich dir ins Wort falle, aber die hat, es gibt kaum eine Spielerin, die mehr Möglichkeiten von den Schlägen hat. Über ihre Fitness kann man hin und her reden, über ihre physischen Voraussetzungen, die sind teilweise natürlich sehr gut, weil sie Kraft hat, weil sie groß ist, teilweise natürlich nicht so gut, weil sie nicht so beweglich ist und so schnell hin und her kann wie andere. Das sei aber mal dahingestellt. Es geht mir eher darum, dass ich sie jetzt seit 3 Jahren sehe und ich sehe keine Entwicklung in der Art und Weise, wie sie ein Spiel konzipiert, vorträgt, strategisch angeht.
Ja, aber vielleicht ist sie auch gar nicht die Spielerin, die ein Spiel überlegt, konzipiert. Wir haben so viele Spielerinnen und Spieler, die ein bestimmtes Tempo haben, einen bestimmten Rhythmus haben, den sie spielen wollen und damit dann auch Erfolg haben. Meiner Meinung nach ist es, und das hat Brett Gilbert mal über Coco Gauff gesagt, es geht mir gar nicht darum, diese schlechte, in Anführungsstrichen, Vorhand zu verbessern, sondern einfach erstmal an den Stärken weiterzufeilen und an den Stärken weiterzuarbeiten. Und ich glaube auch, dass das Thema ist zwischen ihr und Michael Geserau. Und ich denke, dass hier schon eine wirklich positive Entwicklung stattgefunden hat. Sie ist jetzt Top 75 jetzt im Race und sie hat sich wieder unter die Top 100 gespielt und zwar relativ souverän auch inzwischen. Jetzt dieser nächste Schritt, der wird wirklich spannend zu sehen sein. Und ich glaube, dass es dass viele Stellschrauben noch da sind, an denen sie drehen kann. Aber
ich habe das gleiche Gespräch mit Christopher Kahrs geführt, der Vorgänger von Michael Geserer war. Der hat auch erzählt, ja, wir arbeiten jetzt daran. Aber hat sich nichts, aber auch gar nichts daran geändert. Vielleicht weiß ich es einfach nicht besser oder die wissen es besser, dass es nur so geht. Ich glaube es nur nicht, weil die alles kann, nur keine Strategie hat. Und ohne Strategie wirst du, oder sagen wir mal so, Plan A und B und C. Sie hat halt nur Plan A und das reicht nicht.
Ja, aber vielleicht.
Glaube ich nicht.
Ja, wie gesagt, da bin ich.
Es sei denn, sie möchte nur Platz 70 werden. Dann hat sie vielleicht auch damit eine Chance.
Ich glaube wirklich, dass das zu negativ ist, wie du es siehst. Aber ernsthaft, da können wir auch unsere Meinung nebeneinander stehen lassen. Und wir werden sehen in nächster Zeit. Ich bin, also für mich ist das Glas hier tatsächlich halb voll. Wir werden sehen. Und,
ja,
ich
hoffe, du hast recht, weil ich ihr das gönne. Ich finde es ja, ich mag das ja total gerne, wie sie spielen kann. Aber ich würde mir halt ein bisschen mehr, ich sage es jetzt mal ganz böse, ein bisschen mehr Hirn wünschen beim Spiel.
Die erste Runde war sehr gut, die zweite Runde war nicht so gut. Und wie es dazu gekommen ist, gut, da wird sie dann mit Michael Geserer dann auch nochmal drüber sprechen. Svitolina trifft jetzt, wie gesagt, auf Ons Jabeur. Harriet Dart hat sich durchgesetzt gegen Katie Bolter mit 10-8 im Match-Tiebreak. Das ist heute nicht so gelaufen für die britischen Tennisfans. Erst geht Jack Draper raus, gut gegen Landsmann. Und dann geht Katie Bolter raus,
gut
auch
gegen
gut
gegen
die Landsfrau. Aber ich glaube, die meisten haben vielleicht auch so ein kleines bisschen drauf gehofft, dass Draper und Bolter, die in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich in der Weltspitze, / erweiterten Weltspitze stehen bleiben, dass die hier weitergehen. Weil ich glaube, der Hype wäre größer mit Draper und Bolter als mit Dart und Norrie, die ja so eher etwas.
Aber es gibt ja noch Emma Raducanu. Der Hype ist am größten.
Ja, da werden wir morgen drauf achten. Und morgen mal schauen, wie es dann mit Emma Raducanu weitergeht. Auf jeden Fall, Harry Dart steht in der dritten Runde, trifft jetzt auf Jin Yu Wang. Die hat gegen Jessica Pegula nämlich etwas überraschend 6-4, 6-7, 6-1 gewonnen. Jin Yu Wang oder Harry Dart im Achtelfinale, große Chance hier für beide Spielerinnen.
Das fand ich erstaunlich, das Match. Also Pegula hat wirklich schlecht gespielt. Mhm. Aber nachdem sie den zweiten Satz im Tiebreak nach schon, glaube ich, Matchbällen für Wang gewonnen hat, da hätte ich alles drauf gesetzt, dass sie den dritten nicht verliert.
Ich auch.
Das war erstaunlich.
Ja,
und dann auch noch zu 1. Also,
ja.
Boah.
Caroline Wozniacki in der Zeit hat zweimal wirklich enorm enge Aufschlagspiele gehalten. Und es steht jetzt 5-5 im dritten Satz. Wir hören jetzt auf. Wir werden morgen, ich weiß nicht, ob es morgen einen Podcast geben wird. Ich werde mal schauen, ob ich jemanden finde, mit dem ich das machen kann. Matthias, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. In den Show Notes stehen die Links zu Steady und PayPal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.